Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Gründliches Waschen mit Wasser und Seife ist völlig ausreichend, um das Virus abzutöten und von den Händen abzuspülen. Natürlich ist es legitim, wenn man unterwegs auf Reisen ist, wo man nicht immer einen Wasserhahn und Seife zur Verfügung hat, dass man eine kleine Flasche mit Desinfektionsmittel vielleicht mit sich führt. Aber wichtig ist es, dass im Gesundheitswesen die alkoholischen Hände Desinfektionsmittel vorhanden sind, in jedem Krankenhaus und in jeder Arztpraxis, weil da muss es wirklich schnell gehen und auch da hat man nicht überall ein Waschbecken zur Verfügung. Es ist einfach eine Frage der Solidarität.
Sagt die Direktorin des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Charité Berlin, Petra Gastmeier. Heute bei einer Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Es ging um die Verbreitung des Coronavirus. Mundschutz und Desinfektionsmittel also dort belassen, wo sie hingehören, nämlich in Krankenhäusern und Praxen. Auch eine Frage der Solidarität haben wir gehört. Wie vorbereitet sind die Krankenhäuser, wenn es um die Behandlung von Infizierten geht? Hören Sie am Beispiel der Mainzer Uniklinik gleich bei uns. Ein roter Fleck im sonst eher schwarzen Sachsen. Der SPD-Politiker Burkhard Jung hat die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig gewonnen, allerdings äußerst knapp. Wie die Stimmung da war und ist, das erfahren Sie. Und es gibt wieder überraschende politische Neuigkeiten aus Thüringen. Die AfD-Fraktion im Landtag hat ihren Vorsitzenden Björn Höcke für die Wahl des Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Was das für den linken Kandidaten Bodo Ramelow bedeutet und wie sich die CDU-Fraktion vor der erneuten Ministerpräsidentenwahl aufstellt, darüber sprechen wir dann mit unserem Landeskorrespondenten. In Deutschland sind mittlerweile in 10 der 16 Bundesländer Fälle des neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Bis heute Vormittag meldete das Robert-Koch-Institut 150 Ansteckungsfälle, darunter auch der erste in Berlin. In Bayern müssen rund 1600 Mitarbeiter eines Maschinenbauunternehmens zu Hause bleiben, weil einer von ihnen mit dem Virus infiziert ist. Und wir haben die Meldung heute Mittag reinbekommen, dass ein Mitarbeiter des Forschungs- und Entwicklungszentrums von BMW in München positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Danach wurden 150 seiner Kollegen für 2 Wochen nach Hause geschickt. Wie gut ist Deutschland auf die weitere Verbreitung des Virus vorbereitet? Das ist die Frage, die sich nun viele stellen. Und da geht es um die Hausärzte, die medizinische Versorgung auch in Krankenhäusern. Anke Petermann hat sich für uns in Rheinland-Pfalz umgehört, in der Uniklinik in Mainz. Viele Kliniken und Gesundheitsämter informieren in diesen Tagen die niedergelassenen Ärzte und auch das eigene Personal eben über das Coronavirus. Mitarbeiter müssen informiert sein.
Beifall dafür, dass die Leitung der Mainzer Unimedizin keine Frage unbeantwortet lässt. Die Botschaft an die eigene Belegschaft: Sie sind die Spezialisten, Sie können sich schützen. Der Hörsaal platzt aus den Nähten. Viele Interessenten stehen bis in den Flur und lauschen durch die beiden geöffneten Türen. Drinnen begründet die Direktorin der Unimedizin-Apotheke, warum sie den vielen Anfragen nach Schutzkleidung derzeit nicht nachgibt.
Wir haben die Schutzausrüstung zentral bevorratet in ausreichender Menge und möchten die ganz gezielt abgeben, wenn Bedarf dafür ist. Es macht mehr Sinn, das zentral im Überblick zu haben, als dezentral an einzelnen Stellen zu lagern.
Bei der Behandlung von Coronavirus-Infektionen, so Professor Irene Krämer, werde Standardausrüstung benutzt. Einweghandschuhe, verschiedene Atemschutzmasken und gelbe Kittel.
Das sind einfach wasserdichte Schutzkittel. Die sind außen laminiert, sodass kein Wasser und damit auch keine Tröpfchen durchgehen können.
Ein junger Arzt im praktischen Jahr nimmt aus der Infoveranstaltung mit.
Ja, eigentlich im Prinzip, dass es wichtig ist, die Hygienemaßnahmen zu wahren und auch halt keine Hysterie zu verarbeiten. Also weitermachen wie bisher, nur ein Auge drauf haben.
Sollten schwer Erkrankte in deutschen Kliniken künftig nicht mehr nur Einzelfälle sein, summiert sich der Zeitaufwand für gründliches Händewaschen, Desinfizieren und ständiges Umziehen zu signifikanten Größen. Wenn zudem medizinisches Personal erkranken sollte, womit Experten rechnen, würden möglicherweise gesetzliche Untergrenzen für Pflegekräfte gerissen. Wie man dann Stationen weiter betreiben will, für den Chef des Frankfurter Gesundheitsamtes stellt sich solch eine Frage nicht zum ersten Mal.
Vor 2 Jahren bei dem Grippeausbruch war es ja auch eng. Schlimmstenfalls muss man bestimmte Gesetzesnormen ändern, sodass eine Pflegekraft mehr Patienten versorgen kann, sodass man da eben auch noch verschiedene Möglichkeiten hat, mehr Betten damit betreiben zu können.
So Professor René Gottschalk. Ginge die Mehrbelastung nicht auf Kosten der ohnehin überlasteten Pflegekräfte? Hessens grüner Sozialminister Kai Klose wehrt ab.
Das wäre ja eine Situation, die eine zeitliche Befristung hat. Eine Sondersituation. Nach meiner Erfahrung gibt es da durchaus auch beim medizinischen Personal Verständnis für solche Sonderlagen.
Da allerdings ballen Betriebsräte und Gewerkschafter, die der Politik ohnehin vorwerfen, den Pflegenotstand nicht energisch genug anzugehen, die Faust in der Tasche. Man baut bei den Pflegekräften darauf, so moniert der Ludwigshafener Pfleger- und Verdi-Gewerkschafter Günther Boxheimer.
Dass sie immer dieses Helfersyndrom haben und auch deswegen auch dafür wieder Verständnis aufbringen. Aber das hat die Arbeitgeberseite bisher schon immer ausgenutzt, dieses Helfersyndrom, was in der Pflege ganz weit verbreitet ist.
2 Corona-Patienten mit leichten Symptomen werden zurzeit im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern behandelt. Das hat daraufhin entschieden, vorübergehend keine geplanten Behandlungen durchzuführen, Notfälle ausgenommen. Markus May, Präsident der Pflegekammer Rheinland-Pfalz, findet, Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU sollte genau das gemeinsam mit seinen Amtskollegen in den Ländern und den Krankenhausträgern präventiv besprechen.
Ob man bestimmte Eingriffsarten, die keine Notfallversorgung sind, auch ein Stück weit aussetzt, um die entsprechende Ressource zu haben, um Personen mit Corona oder mit schweren Folgewirkungen von Corona zu versorgen.
Wofür, so findet der Chef der Landespflegekammer, die Krankenhäuser finanziell entschädigt werden müssten, damit sie wirtschaftlich nicht ins Trudeln gerieten.
Wie sich Krankenhäuser vorbereiten, wenn es um das Coronavirus geht. Anke Petermann hat sich in Mainz umgehört. Musste er doch etwas bangen, der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung von der SPD. Erst im 2. Wahlgang wurde er jetzt im Amt bestätigt und das auch nur knapp. Im 1. Wahlgang war er überraschend gar hinter dem 20 Jahre jüngeren CDU-Bewerber Sebastian Gemko gelandet. Beide kämpften dann um Stimmen. Der Wahlkampf polarisierte zeitweise die Bevölkerung in der Stadt.
Einfach sehr spannend und aufreibend ein bisschen auch.
Mir wäre frisches Blut mal lieber gewesen.
Spannender als erhofft. Ich hätte gedacht, dass der Herr Jung mit einer deutlicheren Mehrheit gewählt wird.
Stimmen von Leipziger Bürgerinnen und Bürgern. Nun also gestern die 2. und entscheidende Runde der Oberbürgermeisterwahl. Bastian Brandau war für uns in Leipzig, hat verfolgt, wie dem Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl entgegengefiebert wurde und wie groß die Erleichterung dann seitens des Amtierenden war.
Bereits bevor die allerletzten Wahlkreise ausgezählt sind, betritt Burkhard Jung das Leipziger Rathaus und lässt sich feiern. Der 61-jährige Sozialdemokrat wird auch in den nächsten 7 Jahren von hier aus die Stadt verwalten, an deren Spitze er seit 2006 steht.
Und ich glaube, dadurch ist deutlich geworden, wir haben in Leipzig eine offene, vielfältige, bunte Stadt, die wir erhalten und bewahren wollen. Und dafür ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön. Das war großartig.
Der Dank geht auch an Grüne, Linke und die Partei. Die hatten im zweiten Wahlgang ihre Kandidatinnen zurückgezogen und für den Sozialdemokraten Jung geworben. Mit gerade einmal 1,5%, gut 3000 Stimmen Vorsprung vor dem CDU-Kandidaten Sebastian Gemko, fällt der Sieg für den alten und neuen Oberbürgermeister Burkhard Jung trotzdem denkbar knapp aus.
Jetzt geht es darum, wieder zusammenzuführen und Menschen, die vielleicht nicht das Vertrauen haben, dass ich der Richtige bin, wieder anzubinden und einzubinden in diese Erfolgsgeschichte unserer Stadt. Leipzig hat eine wunderbare Geschichte geschrieben und ich glaube, wir tun gut daran, diese Geschichte weiterzuschreiben.
Insbesondere in den Außenbezirken stimmen die Menschen mehrheitlich gegen Jung, der dafür in der Innenstadt punktet. Die Stadt wächst schnell, die Arbeitslosigkeit ist gering, doch nicht alle profitieren vom Wachstum, weil etwa die Mieten steigen. Leipzig gilt in Sachsen aber auch als Gegenentwurf zum restlichen Bundesland. Es gibt eine gut organisierte Zivilgesellschaft, etwa im Kampf gegen Rechtsextremismus. Erfolge, die sich Burkhard Jung im Wahlkampf versuchte anzurechnen.
Leipzig ist ein Leuchtturm für viele, viele Menschen, auch gerade im Osten Deutschlands. Und ich möchte gerne, dass wir diese Erfolgsgeschichte auch weiterschreiben können, dass wir die offene Stadt bleiben, demokratisch offen bleiben, für Migrantinnen und Migranten offen bleiben, für Menschen, die dazukommen, offen bleiben. Der dazukommt, ist ein Leipziger. Das muss die Botschaft aus dieser Stadt sein, auch wenn es manche zurzeit anders sehen.
Der dazukommt, damit meint Jung auch sich selbst. Dass er kein gebürtiger Leipziger ist, versucht der Leipziger CDU-Vorsitzende Thomas Feist noch am Wahlabend gegen ihn zu verwenden. Nicht unbedingt im Sinne des CDU-Kandidaten Sebastian Gemko, der sich im Wahlkampf eher als tolerant und weltoffen gab. Und im ersten Wahlgang auch noch knapp vorne lag.
Ich bin enttäuscht, dass das nicht gereicht hat. Es ist ein knappes Ergebnis gewesen. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich teilhaben durfte in diesem demokratischen Prozess. Gratuliere dem Amtsinhaber, dass er das geschafft hat und wünsche mir, dass er die dringenden Probleme dieser Stadt anpackt.
Leipzig bleibt damit ein roter Fleck im schwarzen Sachsen, in dem seit 30 Jahren die CDU den Ministerpräsidenten stellt. Ihm sei ein Stein vom Herzen gefallen, sagt der sächsische SPD-Vorsitzende und stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulich.
Nach der Hamburg-Wahl war es ein wunderbares Gefühl, dass das nächste positive Zeichen aus Sachsen kommt, dass diese Stadt doch weiterhin durch einen Sozialdemokraten geführt wird. Wir sehen aber natürlich alle die gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten Jahren. Das heißt, das bleibt eine riesengroße Aufgabe, die Spaltung dieser Gesellschaft zu beantworten, Menschen zusammenzuführen.
Auf die Mehrheit seiner eigenen Partei kann der alte und neue Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung dabei kaum setzen. Die SPD ist seit den Kommunalwahlen im Mai nur fünftstärkste Kraft im Rat mit 12,4%. Stärkste Fraktionen sind Linke und Grüne, die jetzt vom Oberbürgermeister für ihre Unterstützung bei der Wahl Forderungen stellen werden.
Jung bleibt in Leipzig also im Amt, Bastian Brandau berichtete. Wir schauen nach Thüringen. Die politischen Turbulenzen der vergangenen Wochen haben für viele Schlagzeilen gesorgt und hatten ja auch bundespolitische Konsequenzen. Nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD, der CDU und der FDP zum Ministerpräsidenten, da stand auch die CDU gehörig unter Druck. Die Thüringer CDU und ihre Abgeordneten mussten sich öffentlich für ihr Vorgehen rechtfertigen. Heute hat sich die Fraktion neu aufgestellt und Mario Vogt zum neuen Fraktionschef gewählt. Kommen wir gleich drauf. Die Neuaufstellung rechtzeitig vor der erneuten Ministerpräsidentenwahl übermorgen, zu der es vor einer Stunde etwa eine Eilmeldung gegeben hat. Henry Bernhard ist unser Korrespondent in Thüringen, uns jetzt aus dem Erfurter Landtag zugeschaltet. Und Herr Bernhard, die Thüringer AfD will ihren Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke in die Ministerpräsidentenwahl jetzt schicken. Das kam schon überraschend, oder?
Nicht besonders überraschend. Die AfD wollte das nur bis heute offen lassen. Also man hat schon damit gerechnet, dass sie einen Kandidaten aufstellen. Aber der Plan von Bodo Ramelow war ja, im ersten Wahlgang zu gewinnen oder die Wahl abzubrechen und dann Neuwahl zu beantragen. Das geht nun wohl vermutlich nicht mehr, da Björn Höcke vermutlich auch in weiteren Wahlgängen kandidieren würde und dann können die anderen nicht einfach die Wahl abbrechen. Aber Torben Prager, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, konnte nicht garantieren, dass die AfD immer und geschlossen auch Björn Höcke wählen würde.
Wir gehen davon aus, und so hat es ja auch die einstimmige Beschlussfassung in der Fraktionssitzung beschlossen, dass die Fraktion sich einstimmig für Björn Höcke aussprechen wird. Wie wir uns in weiteren Wahlgängen verhalten und welchen anderen Kandidaten dann zur Verfügung stehen, müssen wir dann am Tag der Wahl entscheiden.
Also das heißt, die AfD wird sich weiter taktisch verhalten, wenn noch ein anderer Kandidat kommt. Wer weiß, ob von Ihnen noch ein anderer Kandidat kommt. Und das sind natürlich wieder Möglichkeiten, die Pläne der anderen zu durchkreuzen.
Und Sie sagen taktisch verhalten. Welches Ziel hat die AfD da wirklich?
Das ist eine gute Frage. Also bislang hatte man den Eindruck, also anders angefangen. Sie haben ja gesagt, Sie möchten einen bürgerlichen Kandidaten an die Spitze Thüringens bringen und Rot-Rot-Grün beenden. Das haben Sie ja versucht mit Thomas Kemmerich, der aber dann nicht im Amt bleiben konnte oder nicht bleiben möchte. Es wird ja davon ausgegangen, dass im Hintergrund durchaus das Interesse der AfD immer war, den Landtag vorzuführen, den Landtag zu destabilisieren. Und das wäre möglicherweise jetzt auch wieder möglich.
Und wir schauen ja mit Spannung auf den Tag übermorgen. Mario Vogt ist seit heute neuer Vorsitzender der Thüringer CDU-Fraktion. Und das hat welche Bedeutung?
Es ist erstmal Ruhe in die Fraktion eingekehrt, aber noch nicht in der Partei. Mike Moring war ja 12 Jahre an der Spitze der Fraktion. Er ist heute abgetreten, das heißt, er ist nicht nochmal angetreten. Die Fraktionsspitze ist vollkommen neu gewählt worden. Mario Vogt ist mit 71% gewählt worden bei 3 Enthaltungen. Das ist bei den derzeitigen Zuständen in der Thüringer CDU gar kein schlechtes Ergebnis. Vogt selbst ist konservativ, aber auch sehr pragmatisch. Er war über viele Jahre der Widersacher von Mike Moring in der Fraktion, also steht auch für einen Neuanfang. Und sehr wichtig, er steht für die Verhandlungen und den Stabilitätspakt mit Rot-Rot-Grün. Und auch die zwei der 3 anderen Verhandler in diesen Gesprächen mit Rot-Rot-Grün sind nun in der Fraktion Spitze vertreten.
CDU, Linkspartei, SPD und Grüne, die haben einen Stabilitätsmechanismus vereinbart. Auf den sollten wir noch kurz zu sprechen kommen. Nachdem die CDU einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung bis zur Neuwahlen am 25. April 2021 projektbezogen, so heißt es, vor allem beim Haushalt zu Mehrheiten verhelfen will. Da geht es dann auch wieder um die AfD, die bei politischen Entscheidungen im Landtag eben nicht das Zünglein an der Waage sein soll. Was wird aus diesem Stabilitätspakt nun?
Naja, das ist ein bisschen unklar. Die Linke sagt, es gibt noch letzte Gespräche. Heute ist keine Unterzeichnung geplagt. Die CDU ließ offen, ob die Unterzeichnung überhaupt noch vor der Ministerpräsidentenwahl stattfinden soll. Also noch viele Unwägbarkeiten vor der Wahl am Mittwoch. Aber ich vermute, der Pakt wird unterschrieben werden, ob nun vor oder nach der Wahl.
Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent in Thüringen. Vorbereitungen auf die neue Ministerpräsidentenwahl. Da gibt es Neuigkeiten, haben wir gehört. Danke Ihnen für diese Informationen. Seit gestern gilt ja die Masernimpfpflicht. Ja, das ist eine heikle Aufgabe für Schulen. Darum wird es gleich gehen in der Sendung Campus und Karriere. Dann mit meiner Kollegin Stefanie Gebert nach den Nachrichten. Und es geht auch nochmal um die Corona-Prävention auf dem Campus. Das Beispiel der Ruhr-Universität Bochum werden Sie da hören. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Montagnachmittag.